Mehr als Schall und Rauch. Der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
Herzlich willkommen zur Folge 53 von Mehr als Schall und Rauch. Dieser Podcast wird im Nachgang zu den Minerva Awards aufgenommen. Auf die kommen wir dann auch noch zu sprechen. Auf jeden Fall ist diese Veranstaltung eine schöne Gelegenheit, mit unserem heutigen Gast zusammenzuarbeiten, mit Christine Hanusch-Linser. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Danke, dass ich hier sein darf.
Für diejenigen Hörerinnen, die Christine Hanusch-Linser nicht kennen, sie wird sich selber gleich vorstellen, darf ich eine kurze persönliche Vorstellung von meiner Seite geben. Also ich kannte dich schon, bevor du mich gekannt hast. In den früheren Jahren meiner Berufslaufbahn warst du schon relativ bekannt bei uns jungen Kommunikatorinnen und du warst immer ein Role Model für eine Frau in der Kommunikation und Medienbranche, die sehr präsent war und die sich immer auch für andere Frauen eingesetzt hat. Jetzt würde ich aber dich gerne bitten, dich selber vorzustellen.
Na, eigentlich hast du mich schon vorgestellt, weil das ist mein Leben. Also in Kommunikation als überzeugte Kommunikatorin, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen Kommunikation brauchen, um sich zu organisieren. Und umso besser sie kommunizieren, desto besser organisieren sie sich und desto besser funktioniert Wirtschaft, Organisation, Unternehmen und letztlich auch im Kleinen Familienorganisationen, Familiensysteme. Das ist alles Kommunikation. Und was uns verbindet, ist ja auch Marketing und Kommunikation, uns beide. Deswegen kennen wir uns auch schon länger. Auch Marketing ist letztlich Kommunikation, weil es geht darum, etwas zu verkaufen, aber nicht unbedingt gegen Einwurf kleiner Münzen, sondern auch Ideen zu verkaufen, Überzeugungen zu verkaufen. Das alles ist Kommunikation. Und Frauen waren immer mein Herzensthema, weil ich der Meinung bin, dass sie besser kommunizieren können, weil sie besser die Kommunikation als Instrument der Organisation auch verstehen. Männer können besser kommunizieren, wenn sie etwas präsentieren wollen, weil sie sich selbst auch besser präsentieren können als Frauen. Aber wenn es um die Organisation geht und den Zusammenhalt geht, können Frauen besser kommunizieren. Und hoffentlich gleicht sich das bald einmal an.
Du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen, auf die möchte ich später dann auch noch zurückkommen. Aus aktuellem Anlass möchte ich dich jetzt auf einen Artikel, den du in Chiconomy veröffentlicht hast, ansprechen. Frauen in Österreich dürfen jetzt alles werden, sobald Männer zurücktreten müssen. Das Thema ist ja in aller Munde und wir haben hier bekannte Proponentinnen, Martha Schulz, Ingrid Thurnherr. Zuletzt ist jetzt auch noch Karin Bergmann bei den Salzburger Festspielen dazugekommen. Ich will aber auch die Sabine Haag ansprechen, die war auch einmal in unserem Podcast zu Gast. Die ist einmal vor vielen Jahren eingesprungen, als ihr nominierter Nachfolger dann seinen Job im KHM nicht angetreten hat. Also das sogenannte Bierlein-Phänomen sehen wir vielleicht vor allem in Österreich sehr oft. Ich weiß nicht, ob es auch dazu internationale Beispiele gibt, aber du wirst uns jetzt sicher gerne ein bisschen was dazu erzählen, was so deine Sicht auf dieses Phänomen ist und wieso muss das immer so sein?
So sein muss es nicht und es wäre zu hoffen, dass sich das auch langsam ausschleift, aber ich halte das für eine Entwicklung, die auch sehr stark damit zusammenhängt, dass wir jetzt einen starken Generationenübergang haben, auch Abgang. Die Boomer gehen langsam in Pension. Viele dieser Boomer sind aber noch da. Ich nenne nur das Bild der alten weißen Männer. Das sind die, die jetzt zunehmend Fehler machen im Übergang. Und sie stolpern halt auch über ihre eigenen Fehler. Und und wer wird dann geholt und gesucht? Das sind dann meistens kompetente Frauen, die auch nicht unbedingt die Jüngsten sind, aber denen man zutraut, aus ihrer Erfahrung und ihrer Kompetenz, den Trümmerhaufen, daher nennen wir sie auch mal Trümmerfrauen, das ist keine neue Erfindung, den Trümmerhaufen, der überlassen worden ist, auch zu sanieren. Was wirklich traurig ist an der ganzen Geschichte, ist, dass sich Frauen für ein Spiel, diese Frauen auch für ein Spiel hergeben, das dann immer heißt, ja, übergangsmäßig, bis zur vollständigen Aufklärung, bis zur Neuwahl, bis zur... Und dann kommt möglicherweise ja wieder ein kompetenter oder inkompetenter Mann danach. Und die Frau muss dann wieder weichen, nachdem sie ihren Job gemacht hat. Und das finde ich sehr traurig, weil hier Frauen auch die Chance hätten, diejenigen, die jetzt gerufen werden, zu sagen, ja, das mache ich gern, aber unter folgenden Bedingungen. Sie verkaufen sich zu billig. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil mir das auch schon passiert ist in meiner langen Karriere. Auch ich wurde sehr oft geholt, nachdem ein Mann die Geschichte verbockt hat. Ich habe sie mal als meine Chance gesehen. Und da hat man nie die Frage gestellt, warum ist das jetzt eigentlich deine Chance und warum brauchst du so eine Chance, um Karriere zu machen? Aber was ich schon gemacht habe und gelernt habe, ist, dass ich immer sehr schnell klar gemacht habe, dass ich nicht die Übergangs- und die Interimslösung bis auf Weiteres sein möchte.
Und das hat auch funktioniert. Du hast gesagt, das mache ich jetzt permanent und nicht übergangsweise.
Ich war permanent die Trümmerfrau, wenn man so will. Das war mein Karrieremodell.
Aber glaubst du, dass Gleichstellung auch ohne diese aktiv herbeigeführte Machtumverteilung möglich ist?
Nein, das glaube ich nicht. Es ist auch nicht unbedingt ein Instrument der Gleichstellung, auch wenn es jetzt nach einem typisch österreichischen Karrieremodell klingt. Also es könnte ja auch zum Exportschlager werden. Ja, also warte nur ab, bis dem Mann die gläserne Decke, die er uns gebaut hat, selber über den Kopf fällt und dann machst du auch Karriere. Nein, also das soll es nicht sein. Gleichstellung ist ein soziales Bild, ein gesellschaftliches Bild, Wunschbild, das wir haben und das wir auch brauchen, das aber Instrumente braucht, um hergestellt zu werden. Und eines der wichtigsten Instrumente, das wir in Österreich jetzt gerade wieder mal erfolgreich vergoggelt haben, ist die Quote. Die Quote in den Aufsichtsräten, in den Führungsetagen einzuführen, ist die einzige Möglichkeit, und es ist international hervorragend belegt, um zwei Dinge herbeizuführen. Erstens diesen Generationenwandel ein bisschen zu beschleunigen, ohne dass es eben zuerst bröselt und trümmert, bevor die Frauen dann eingehoben werden in ihre Positionen, sondern es ist auch die einzige Möglichkeit, um Gleichstellung und ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, auch gegen den Willen Einzelner, die das halt noch nicht sehen, sind normal. Höflich, die den Vorteil noch nicht sehen.
Das ist die immerwährende Frage, Quote oder Nicht-Quote. Ich glaube, es wird da immer die beiden Meinungen dazu geben. Es wäre schön, wenn es auch ohne gehen würde.
Es wäre schön, aber das ist eine Wunschvorstellung und letztlich auch eine sehr bequeme Wunschvorstellung. Ja, wenn wir Quote ist etwas, wofür man kämpfen muss. Quote ist auch unbequem für beide Seiten, im Übrigen auch für die Frauen, die sich halt als Quotenfrau dann bezeichnen lassen wollen. Aber es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Und ich sehe auch nicht ein, warum in der Wirtschaft ganz allgemein, wo alles gemessen wird, also KPIs bis in den letzten Winkel der Organisation gemessen werden, ausgerechnet die Messung durch Quoten nicht zugelassen wird und dass es so eine ewige Frage ist. Das ist einfach nicht einzusehen. Und wir sind da auch als Frauen selbst gefordert, weil wir selber dann sagen, nein, ich will mich aber nicht als Quotenfrau bezeichnen lassen und das, nein, nein, das muss doch auch anders gehen. Nein, es geht einfach nicht anders. Und Männer schaffen auch Quoten. Die Männerquote heißt nur anders, die heißt Gesellschaft. Und die ist gelernt.
Das ist richtig. Auf das Thema kommen wir später auch noch zu sprechen. Jetzt noch mal kurz zu den Minerva Awards. Also eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich bin sehr froh, dass wir als JTI dabei sein konnten. Wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du ein bisschen Hintergrund und Geschichte dazu erzählen und was deine Rolle dabei ist?
Ja, meine Rolle ist eine neue, weil ich die Minerva ein bisschen auf andere Beine gestellt habe oder neuere, frischere Beine gestellt habe. Aber die Erfindung selber stammt von Michaela Ernst, die langjährige Chefredakteurin und Gründungschefredakteurin von Shikonomy, und Nadja Weiß, auch eine Gründerin von Shikonomy. Beide haben gesagt, wir brauchen eine Plattform und eine Bühne, wo wir Frauen, die in der Wirtschaft etwas bewegt haben, die in der Wirtschaft ihren Fußabdruck gelassen haben, auch herzeigen, weil es gibt natürlich sehr viele Frauen-Awards, die schönste, die größte, die beste von ganz überall. Diese Modelle gibt es, aber die Minerva will was anderes. Sie will auch Frauen vor die Bühne holen, die man nicht sieht, die man vielleicht nicht so kennt, die aber etwas bewegt haben. Und das zu recherchieren ist sehr anstrengend, sehr aufwendig. Deswegen gibt es vor der Minerva auch sehr lange Recherchearbeit. Aber wir sind Chiconomy und unser Geschäftsmodell ist ja, Frauen auf die Bühne zu holen und Frauen zu zeigen, zunächst im Heft. Frauen, die keiner kennt, Frauen, die aber wie du und ich sind, die nur keine Bühne haben. Und die auch als Role Model herzuzeigen, das ist unser Geschäftsmodell. Deswegen fällt es uns ein bisschen leichter, auf diese tollen Frauen auch zu stoßen und sie auch zu finden, weil es zu unserem Tagesbrot gehört.
Und die Preisträgerinnen, also da gibt es ja viele schöne Geschichten. Gibt es da auch eine gute Geschichte, ein Role Model, was dieser Award hinausgebracht hat, dieser Person für ihr Geschäftsmodell oder für ihr Business und wie sehr der Award möglicherweise dieser ausgezeichneten Frau dann geholfen hat, auch in ihrem eigenen Weg?
Ja, der hilft, weil diese Frauen, die ausgezeichnet werden und wurden in der Vergangenheit, meistens vorher gar keine Auszeichnung hatten und auf einmal dann auch in ihrer Organisation, sofern sie angestellt sind, aber auch als Selbstständige, sichtbar werden. Und das hilft ihnen sehr, weil sie darüber auch schreiben, posten, kommunizieren können und auch zeigen können, dass sie gesehen wurden. Und immerhin handelt es sich auch um einen Frauenwirtschaftspreis und nicht einfach einen Schönheitspreis, sondern wirklich ein Frauenwirtschaftspreis. Also ein Preis, der auch mit Impact in der Wirtschaft, also mit einem Fußabdruck in der Wirtschaft, konnotiert wird.
Du hast jetzt auch schon Chiconomy auch noch angesprochen. Du bist vor nicht allzu langer Zeit in das Magazin eingestiegen. Ihr sagt über euch selber, wir im powern eine change-affine Zielgruppe und sehen Diversity als zentralen Treiber für Innovation und nachhaltigen Wirtschaftswandel. Was ist der Hintergrund von Chiconomy und deine Rolle darin?
Der hat sich gewandelt, der Hintergrund von Chiconomy, denn vor 7 Jahren, wie Chiconomy gegründet war, und daran sieht man, wie schnelllebig das Thema Diversity ist, vor 7 Jahren kam Diversity, das war noch vor Corona, aus einer ganz anderen Haltung heraus, nämlich die Wirtschaft braucht Innovation, um weiterzukommen. Und dann hat man sich gedacht, naja, wie bringt man Innovation in die Unternehmen? Wir kennen das alle, wir haben es alle miterlebt. Kam auf einmal Agile und alles wurde sehr innovativ und agil. Und dann hat man aber festgestellt, dass Agilität sehr eng konnotiert wird mit dem Perspektivenwechsel. Und Perspektivenwechsel funktioniert nur, wenn man anders denkt und anders auf die Dinge schaut. So, und wie schaut man anders auf die Dinge, indem man sich in eine andere Position gibt? Also ich sitze jetzt hier, schaue dich an, also ich habe einen Perspektivenwechsel auf dich. Und das ist aber nicht nur funktional zu sehen, sondern es ist auch kulturell zu sehen. Und hier beginnt man nicht nur mit den Kulturen, mit der Diversifizierung von der Kultur, sondern auch mit der Diversifizierung letztlich auch der Geschlechter, weil die Ressource Frau als größte andersdenkende und andersartige Perspektive in unseren Unternehmen auch erkannt wurde. Ja, und die Gründer von Chiconomy haben sich damals eben gedacht, vor 7 Jahren, wow, das ist ein Thema, mit dem müssen wir jetzt ein bisschen raus und auch zeigen, dass Frauen als Diversitätstreiber und Diversitätsboost einen Beitrag leisten, nicht nur können, sondern es auch bereits tun. Und das war die Gründungsidee. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Und zwar hat man am Anfang gesagt, naja, wir müssen Frauen nur herzeigen, Role Models zeigen. Und heute sagen wir, und das ist auch meine Rolle, die ich jetzt übernommen habe seit 2 Jahren, sagen wir, na, wir müssen keine Role Models mehr herzeigen, weil wir sind alle Role Models und es gibt genug davon. Wir müssen auch nicht mehr so viel empowern, weil wir sind alle empowered und sind ohnehin bis auf die Zähne tollstens ausgebildet. Nein, wir müssen zeigen, was wir können und wir müssen zeigen, welchen Impact wir leisten tagtäglich und wie wir die Wirtschaft verändern. Das ist das, was wir zeigen müssen. Nicht, dass wir es geschafft haben und dass wir in den Schaltpositionen sind, sondern dass wir etwas bewirken und etwas verändern. Also wir müssen den Beweis antreten, dass sich Diversity auch wirklich auszahlt. Dafür steht Shiconomy.
Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Gleichstellung, Diversity wird in manchen Unternehmen oder in der Öffentlichkeit insgesamt manchmal als sogenannte Soft Topic gesehen. Ja. Und dann gibt es aber auch den Standpunkt, dass es eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist. Jetzt gibt es Firmen, und dazu gehört JTI glücklicherweise nicht, die aufgrund der geopolitischen Lage oder aufgrund von Tendenzen zum Teil aus den USA, da einen Druck verspürt haben, diese Programme oder dieses Mindset abzudrehen oder herunterzufahren. Und da bin ich auch wirklich sehr stolz, dass unsere Firma nicht dazu gehört. Wir haben uns davon überhaupt nicht beeindrucken lassen und machen einfach damit weiter. Wie siehst du das jetzt unabhängig von eurem Magazin, das nebenbei gesagt ein sehr schön gemachtes Magazin ist? Wie siehst du das generell jetzt, sagen wir mal so, in der Corporate Welt und mit vielen Frauen, mit denen du sprichst?
Ja, die Gefahr ist da und das ist nicht nur eine Gefahr, sondern es ist auch schon eine reale Bedrohung in vielen Unternehmen, weil wenn die Programme gecuttet werden und schlichtweg eingestellt werden, dann ist das bedrohlich für sehr viele. Andererseits muss man auch sagen, und das sehe ich vielleicht ein bisschen differenzierter auch aus der Perspektive meines hohen Alters schon und meiner Erfahrung, dass wir es die letzten Jahre auch ein bisschen übertrieben haben. Und wir haben übertrieben in die Richtung, die jetzt keine Frauenrichtung ist, die sogar eine frauenfeindliche Richtung ist, nämlich die LGBTQI und die, ich weiß nicht wie viel Geschlechter und dergleichen. Das war ein bisschen too much. Und eigentlich ist das, was wir da jetzt sehen, dieses Zurückdrehen, eine Antwort auf das und nicht auf eine Antwort auf mehr Frauen im Unternehmen. Deswegen ist es sehr erfreulich, dass Unternehmen wie GTI, die tolle Programme haben, für Frauen und auch von Frauen gemacht, diese Programme auch weiterhin durchziehen und auch aufrechthalten, weil sie eben etwas davon haben, nämlich einen wirtschaftlichen Impact. Wenn ich sage, ich sehe das differenziert, dann deswegen auch, weil ich selber auch miterlebt habe, auch aus der Kommunikation heraus, dass diese ganze Regenbogenphase auch von uns Frauen sehr stark vor uns hergetrieben wurde. Wir haben gedacht, wenn wir ein bisschen mehr Regenbogen haben, dann ist es auch gut für uns. Das Gegenteil war der Fall. Das war genau schlecht für uns.
Jetzt nochmal ein bisschen einen Schritt zurück in deine Karriere. Hast du auch große Hürden erlebt und wie hast du diese überwunden?
Permanent Hürden, und zwar von am Beginn und fast nur Hürden. Also wenn man glaubt, dass Karriere etwas Smoothes ist, etwas Angenehmes ist, etwas ist, wo man gefragt wird und dann passiert es einfach und dann richtet man sich in der nächsten Stufe ein. Nein, also das ist nicht so. Es gibt permanent Hürden, die aber auch Männer haben. Das sind jetzt nicht unbedingt frauenspezifische Hürden, sie schauen vielleicht ein bisschen anders aus, aber Hürden gibt's nun mal, wenn man Karriere macht und wenn man sich weiterentwickeln muss. Das ist aber auch gut so, weil auch das ist eine Konfrontation mit der Realität. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt.
Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass du dich immer schon für auch jüngere Frauen eingesetzt hast und als Mentorin auch agierst, dich für Frauennetzwerke einsetzt. Wie wichtig ist das, sich selber positionieren aus deiner Sicht, vor allem für Frauen? Muss man das planen? Muss man das ja bewusst umgehen? Oder let's go with the flow, ist das auch eine Möglichkeit, um sich selbst da draußen zu positionieren als Frau?
Beides ist möglich, würde ich sagen. Aber wenn man in einem kommunikativen Job ist und insbesondere wenn man im Management ist, ist man automatisch in einem kommunikativen Job, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass man auch sich positionieren muss. Das gehört zum Job. Und da kann man sich nur mal die Frage stellen, mag ich das oder mag ich das nicht? Bin ich der Typ oder bin ich nicht der Typ? Aber es ist keine Wahlfrage. Man muss. Warum? Weil wir ja auch zeigen müssen, dass es uns gibt und wir müssen auch kommunizieren, was wir wollen. Das ist die wichtigste Aufgabe einer Führungskraft, zu sagen, wo man lang gehen will. Und das ist ein Kommunikationsjob und der funktioniert am besten, wenn man sich auch positioniert.
Klingt schlüssig.
Ja.
Und wie ist deine Leidenschaft für das Fördern anderer Frauen entstanden?
Also am Anfang ein bisschen aus Mitleid, muss ich sagen. Weil ich immer wieder gesehen habe, wie junge Frauen sich abstrudeln, sich unglaublich anstrengen, um weiterzukommen, auch nur um ihren Job gut zu machen, gegen den Widerstand von anderen, oft Männern, aber nicht nur Männern. Und das hat mir immer sehr leid getan, weil ich mir immer gedacht habe, nein, warum strengen die sich so an? Mach's einfach, geh einfach voran und dann strengst dich auch nicht mehr so an. Und das ist Übung. Ja? Und das ist etwas, wo ich mich immer sehr engagiert habe, zu sagen, üben, 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 Widerstände, 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 sich nicht aufhalten lassen, schnell gehen, schnell vorangehen, auch Hürden überspringen. Nicht allzu sehr links und rechts, dieses berühmte Rücksichtel, Vorsichtel, Nachsichtel, das wir in Österreich gerne als Ausrede auch für Bequemlichkeit verwenden, das gilt nicht. Wenn man vorankommen will und wenn es Spaß machen soll auch noch, weil nur so kommt man voran, dann darf man nicht allzu sehr links und rechts schauen, sondern man muss vorangehen. Und nicht von allen geliebt zu werden. Das ist auch ein Tipp, den ich immer allen gebe. Ich habe nie darauf Wert gelegt, geliebt zu werden, sondern ich habe immer darauf Wert gelegt, respektiert zu werden. Das war mir viel wichtiger, als geliebt zu werden.
Das ist ein sehr guter Punkt. Du hast jetzt schon kurz angesprochen und davor auch schon die Seilschaften. Jetzt sprechen wir sehr viel über Frauen, aber jetzt gibt es ja auch noch die andere Hälfte der Menschheit und das sind die Männer.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Und es soll ja auch kein Männerbashing sein und das haben wir bis jetzt auch überhaupt nicht betrieben, glücklicherweise. Aber aus deiner Sicht, gibt es auch etwas, was Männer anders machen sollten, um hier mehr Gleichstellung herbeizuführen, ohne dass es jetzt als eine unangenehme Aufgabe klingen soll, im Alltag mit ihren Partnerinnen, mit ihren Töchtern und als Führungskräfte im Beruf?
Ja, ich denke, dass Männer es fast noch schwieriger haben als Frauen zurzeit, weil sie auch ihre angestammte, jahrtausendealte kulturelle Persönlichkeit aufgeben müssen oder jetzt in Gefahr sehen. Und diese kulturelle Persönlichkeit ist ja sehr stark durch Virilität, also Maskulinität geprägt. Das ist auch etwas, was Männer immer wieder lernen mussten. Von Kind auf im Übrigen viel stärker als Frauen. Also in die Rolle des Mannes, des virilen Mannes reinzuschlüpfen, ist eine sehr viel anstrengendere Aufgabe, als in die Rolle einer fertigen Frau reinzuschlüpfen. Weil wir haben Vorbilder, wir haben die Mama, wir haben die Oma, wir haben Tanten, wir haben Frauen auch rund um uns, wenn wir klein sind. Männer haben meistens Väter, aber die sind oft auch absent. Ja, und sie haben das Problem, dass sie in ein Rollenbild hineinwachsen müssen, das nur eines kennt, nämlich den Kampf. Ein Kämpfer zu sein, ein Kämpfer im Leben zu sein, ein Kämpfer in der Wirtschaft zu sein, ein Kämpfer im Krieg zu sein, das haben wir Frauen nicht. Und wenn ich eines mir wünsche von jungen Männern heute, und das scheint auch schon langsam so sich durchzusetzen, ist, dass sie diese Hypervirilität aufgeben müssen. Ein Mann muss nicht unbedingt ein harter Kämpfer und ein Gladiator sein und in den Krieg ziehen müssen. Er muss nicht unbedingt nicht weinen dürfen und sein Blut hergeben müssen, um einen Sieg herbeizuführen. Das muss er nicht. Wenn Männer diese Virilität aufgeben könnten oder zumindest ein bisschen zurückstecken könnten, und da müssen ihnen aber auch ihre Eltern helfen, Und da müssen auch die Institutionen helfen, wie Schule und alle, die prägend sind. Dann könnte es am Ende klappen und vielleicht sogar schneller, als wir denken. Ich sehe das jetzt bei den Jungen sehr stark. Das ist sehr erfreulich im Übrigen, dass diese Hypervirilität jetzt langsam ein bisschen abgestumpft wird.
Das ist ein sehr positiver Ausblick von dir. Und wenn wir jetzt dieses Gespräch in 5 oder 7 Jahren nochmal führen würden, glaubst du, dass wir dann schon noch einen Schritt weiter sein werden? Geht es in die richtige Richtung?
Es gibt immer mehrere Ausgänge. Derzeit schaut es so aus, als würden wir wieder ein bisschen zurückrudern und es würde ein bisschen zurückgehen. Ich sehe es nicht ganz so. Ich glaube, das ist ein letztes Aufbäumen in einer sehr transformativen Phase. Das war immer so in der Menschheitsgeschichte. Wenn große Veränderungen angestanden sind, dann haben noch die alten Strukturen versucht, noch einmal ein letztes Mal sich durchzusetzen und zu gewinnen, die Überhand zu nehmen. Ja, wer weiß, wie es ausgeht. Wir haben gestern die Ungarnwahlen erlebt, eine sehr, sehr positive Veränderung von einer Entwicklung, von der wir auch geglaubt haben, ja, da müssen wir jetzt die nächsten 10 bis 20 Jahre durch.
Da kann ich dir 100% recht geben, sehe ich auch so. Das ist jetzt ein sehr positiver Ausblick, den du gibst, finde ich, auch wenn wir noch ein bisschen kämpfen müssen, dass es Widerstände gibt, aber generell siehst du es als eine schöne Entwicklung, auf die wir uns freuen können. Als letzte Frage darf ich noch auf etwas zurückkommen, das du auch mal über dich selber gesagt hast, dass du alle 7 Jahre machst du etwas anderes, ja? Dieses Neuerfinden. Wie kommt es dazu? Passiert das einfach? Wie findest du dich immer wieder neu?
Ich habe zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass ich auch so eine Art Trümmerfrauenkarriere hatte. Das impliziert auch, dass wenn man mal die Trümmer weggeräumt hat und es dann wieder funktioniert, dass es dann einfach langweilig wird. Und man das Gefühl hat, okay, den Wurm in dem Apfel kenne ich jetzt schon. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache es mir jetzt bequem. Das habe ich ein paar Mal versucht, weil das habe ich mir eigentlich im Innersten immer gewünscht. Habe aber festgestellt, dass das nicht ich bin und dass es mir auch gar nicht gut tut, das bequem machen. Sondern dass ich die neue Herausforderung dann brauche, also den nächsten Trümmerhaufen. Oder Shikonomy ist im Übrigen kein Trümmerhaufen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich sage, okay, das ist ein Rohdiamant, aus dem man etwas machen kann. Und das ist auch eine Herausforderung. Und hoffentlich die letzte in meinem Karriereleben, jetzt in meinem klassischen Karriereleben, weil danach kann eigentlich fast nichts mehr kommen. Denn das vereint alles, was ich mir bis jetzt gewünscht habe, was ich gelernt habe. Das Thema Frauen, das Thema Wirtschaft, das Thema Innovation, das Thema Kommunikation. Alles ist darin vereinbart. Und alle 7 Jahre deswegen, weil es so ein Zyklus ist, der Mensch entwickelt sich so alle 7 Jahre ein bisschen weiter. Ja, es gibt die Schulphase, es gibt die Pubertät, es gibt dann die Matura und, dann Kinder kriegen. Das ist so plus minus alle 7 Jahre passiert etwas. Im Leben einer Frau fast ein bisschen stärker prononciert als bei den Männern, bedingt durch die hormonelle Disposition, das ist auch klar. Und das war bei mir auch so. Und jetzt komme ich in eine Phase meines Lebens, wo es ums Ernten geht und ums Weitergeben geht. Also das sind so die großen Themen, jetzt, in die ich jetzt reinkomme, die ich auch sehr stark spüre. Deswegen freue ich mich auch sehr, wenn ich eingeladen werde, diese Haltung und meine Erfahrungen auch zu teilen mit jüngeren Frauen wie mit dir und hoffentlich anderen Zuhörerinnen.
Liebe Christine, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und die Einblicke und die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir uns bei einem Gespräch in 5 Jahren vielleicht wiedersehen.
Oder in 7.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe auch für Sie war die Folge 53 unseres Podcasts interessant. Ich kann Ihnen die Lektüre von Shikonomy online und im Print sehr empfehlen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.